Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge des Mensch-Technik-Podcast. Ich erinnere mich noch sehr genau an die Szene. Wir hatten beim Harman damals eine interne Tech-Show. Eines der Objekte, was sie gezeigt haben, war ein neues Autoradio, bei dem ich mit meinem Team die HMI, die Mensch-Maschine-Schnittstelle, das Human-Machine-Interface, komplett auf einem neuen weißen Blatt Papier beginnend designt haben. Wir waren irrsinnig stolz drauf. Wir haben dann auch Patente bekommen dafür und Preise gewonnen. Und dann kam also einer der Technologiekollegen, guckte sich das an und fand also die Technik ganz toll und die Spracherkennung. Und am Ende sagte er, naja gut, das ist HMI, da muss man sich am Ende halt eben auf irgendeins einigen. Und das, diese Einstellung, da muss man sich halt am Ende auf irgendwas einigen, da hatte ich mal gedacht, dass es über die Jahre hinweg, also das, die Anekdote ist jetzt 20 Jahre her als 15, Gespräche mit Managern, die immer noch glauben, mit UX, mit UX-Expertise, mit Usability wird Geld verschwendet. Und auf der anderen Seite rede ich mit vielen Menschen, die als Entwickler in dem Bereich arbeiten, als Designer, als UX-Designer, UI-Designer und die maximal frustriert sind, weil ihre Arbeit eigentlich nicht so wirklich anerkannt wird. Oder wie Alan Cooper das mal sagte, putting lipstick on pigs, also irgendwas zu machen und am Ende kommen dann die Usability, die User Experience Experten rein und machen das Ganze ein bisschen schick, also schmieren so ein bisschen Lippenstift auf die Schweine. Also die Einstellung Usability ist teuer. Die möchte ich heute hier mal diskutieren, weil am Ende, und als Spoiler dafür, worauf es aufläuft, ist, Usability kostet kein Geld. User Experience kostet kein Geld. Schlechte Usability und schlechte User Experience, die kosten Geld. Also, Usability gilt in vielen Unternehmen immer noch als Luxus, etwas, was man macht, wenn halt noch ein bisschen Budget übrig ist. Also erstmal Technik, dann die Funktionen, dann das Marketing und irgendwann, vielleicht kurz vor Ende, stellt sich immer die Frage, ist es eigentlich benutzbar? Kann jemand damit was anfangen? Und genau hier, genau an dieser Stelle liegt der größte wirtschaftliche Denkfehler der Technologieentwicklung. Denn Usability kostet kein Geld, schlechte Usability kostet Geld. Ich sage es nochmal und das ist im Endeffekt, ihr könnt eigentlich schon fast abdrehen hier an dieser Stelle. Das ist die Quintessenz dieser Podcast-Episode. Aber bleibt dran, kommt noch eine ganze Menge hinterher. Produkte, die schwer zu nutzen sind, verursachen Supportkosten. Sie brauchen Schulungen. Sie erzeugen Frustrationen bei den Nutzern. Und da gibt es hier so aus dem baden-württembergischen Raum so eine weltweit bekannte Firmensteuerungssoftware. Und ich habe mal ein paar Leute von denen getroffen, auf einer Usability-Konferenz und ich sagte, hey Leute, was macht ihr denn da eigentlich? Ja, also sorgt ihr dafür, dass alles möglichst schlecht ist in eurem Produkt, damit ihr viele zusätzliche Schulungen verkauft? War boshaft, ich gebe es zu. Aber Quintessenz bleibt, wenn die Leute die Wahl haben, werden Systeme, Produkte, Services mit einer schlechten Usability und einer schlechten User Experience seltener genutzt und seltener gekauft. Und gute Usability wird genau in die andere Richtung. Also Produkte, die intuitiv sind, brauchen weniger Support. Sie lassen sich schneller erlernen. Sie werden häufiger und gerade wenn die User Experience positiv ist, auch mit großem Spaß genutzt. Und das erzeugt am Ende Zufriedenheit und Loyalität. Also, Usability ist kein Design-Thema, Usability ist ein Business-Thema. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahrzehnten in dem Thema unterwegs und immer wieder sehe ich ähnliche Zusammenhänge. Ja, die erfolgreichen Produkte sind selten diejenigen mit den meisten Funktionen. Das sind meistens die Produkte, die Menschen wirklich verstehen, die sie gerne nutzen. Und Unternehmen investieren Millionen in Technologieentwicklung und ein vergleichsweise kleiner Teil davon geht in Usability und in User Experience. Und genau dieser Teil entscheidet häufig darüber, ob eine Innovation am Markt ankommt oder eben nicht. Und der Return on Investment, der ROI, also die Rückzahlfähigkeit von Usability, von User Experiences, ist real. Ja, geringere Supportkosten, schnellere Einarbeitung, höhere Produktivität, stärkere Kundenbindung, bessere Marktakzeptanz. Usability bringt Geld, sie kostet nichts. Problem ist, und da komme ich nachher nochmal genauer darauf zu sprechen, sie ist nicht sofort sichtbar in der Bilanz. Aber sie wird sehr, sehr deutlich sichtbar am langfristigen Erfolg eines Projektes. Und deswegen ist die Frage, können wir uns Usability leisten, schlicht falsch. Die Frage sollte lauten, können wir uns das leisten, darauf zu verzichten? Und ich werde in dieser Episode drei Themen streifen, diskutieren, andiskutieren. Das eine ist, was ist denn eigentlich ROI of Usability? Also was ist der Return on Invest? Was ist der Wert von Usability? Was ist das? Wie kann ich es messen? Wo entsteht sowas? Und warum ist es eigentlich so schwierig zu kommunizieren? Das wird heute der Hauptblock sein. Ich habe dann nochmal drei Beispiele, in denen User Experience und Usability zum Erfolg eines Produktes beiträgt und drei Beispiele, wo es schiefgegangen ist. Ja, weil offensichtlich der Nutzer nicht im Fokus stand, weil Leute sich da von der Technik haben blenden lassen und ein Produkt erschaffen haben, was dann nicht wirklich gut ist. Also, Hauptteil der heutigen Episode, Return of Usability, eine Analyse in 6 Punkten. Erster Punkt, Usability wird als Kostenblock wahrgenommen. Und das ist das Grundproblem. In vielen Unternehmen wird Usability, wird User Experience organisatorisch falsch eingeordnet. Ja, das ist so ein Design-Thema. Das ist so ein Nice-to-have, kann man mal machen. Das ist so Kosmetik, brauchen wir fürs Marketing. Und machen wir ganz zum Schluss so, kommt dann oben drauf. Mit dieser Sichtweise ist Usability dann nicht ein Werttreiber, also nichts, was Wert schafft, sondern eine Kostenstelle. Und das führt dann zu typischen Entscheidungen in Firmen. User Experience wird spät im Projekt integriert, es ist unterfinanziert und wird auch gerne mal weggestrichen oder gekürzt, wenn Budgets weglaufen. Der grundlegende Denkfehler dabei ist, Usability wirkt nicht nur auf das Interface selber, also auf die HMI, das Human Machine Interface, die Mensch-Maschine-Schnittstelle, sondern auf die gesamte Wirtschaftlichkeit eines Produktes oder eines Services. Zweiter Punkt, wo entsteht denn eigentlich der Return on Investment für Usability? Erstens, reduzierte Entwicklungskosten. Ja, der größte Hebel entsteht früh im Entwicklungsprozess. Es gibt eine Studie von IBM Research, die aufzeigt, Änderungen in der Konzeptphase sind bis zu 100 Mal günstiger als Änderungen kurz vor der Markteinführung oder sogar danach. Das heißt, Dinge, die ich frühzeitig richtig mache, kosten mich am Ende kein Geld. Wenn ich es am Anfang falsch mache, wenn ich da Fehler mache und es durchziehe bis kurz vor Ende, dann feststelle, ups, das kann ja überhaupt niemand nutzen, das ist überhaupt nicht verständlich, was sie gemacht haben, dann wird es teuer. Also ein User-Centered Design, eine Fokussierung auf Usability und User Experience in der Entwicklung zu einem frühen Zeitpunkt führt dazu, dass weniger Redesigns gemacht werden müssen. Es muss weniger neu entwickelt werden. Es gibt weniger Fehlentwicklung. Es wird sehr früh klar, so ein Produkt wird so nicht funktionieren. Es gibt klarere Anforderungen. Eine Spezifikation, eine Produktspezifikation, die auf Basis der Funktionen, der User Experience, der Usability erstellt worden ist, ist deutlich klarer als eine technologisch getriebene. Priorisierung von Funktionen. Ja, und am Ende dann halt wirklich einfach das Vermeiden der Entwicklung falscher Produkte oder der richtigen Produkte auf die falsche Art und Weise. Während der Produktlebenszeit ergeben sich geringere Supportkosten. Also wenn ein System nicht mit guter Usability und guter User Experience designt worden ist, hat das massive Folgekosten. Ja, ich habe Supportanfragen, ich habe Fehlnutzungen, ich muss Schulungen aufsetzen, ich habe einen erhöhten Dokumentationsaufwand. Also ja, auch wieder eine Studie der Nielsen Norman Group, die ich an der Stelle zitieren kann. In den vielen Softwareprodukten entstehen bis zur Hälfte aller Supportanfragen durch schlechte Usability, weil die Leute einfach nicht wissen, wie es geht. Wir haben zum Beispiel von McAfee, die ihre Supportkosten deutlich haben reduzieren können, nachdem sie ein HMI-Update gemacht haben. Also indem dann die Mensch-Maschine-Schnittstelle nach Usability-Kriterien designt worden ist, und dann hatten die plötzlich nur noch 20% der Supportanfragen wie vorher. Also, als Konsequenz, eine bessere Usability reduziert Callcenter-Kosten, Servicekosten, Trainingsaufwand. Dritter Punkt. Produkte, Services, Systeme mit einer guten Usability und einer positiven User Experience haben eine höhere Produktivität. Und das spielt gerade bei professionellen Anwendungen eine zentrale Rolle. Also so in Industrieanlagen, in Maschinensteuerungen, professioneller Business-Software, bei Medizingeräten. Oder ich bearbeite da gerade ein Projekt in dem Bereich in Küchen- und Gastronomiegeräten. Ja, also ich kann mit einem besser gestalteten HMI, einem User Interface, einer Mensch-Maschine-Schnittstelle, die Interaktionszeiten reduzieren. Es geht einfach schneller. Ich kann Fehler reduzieren. Ich kann Prozesse insgesamt beschleunigen. Und auch wieder von der IBM Research eine Studie, Produktivitätssteigerungen um bis zu 40%. Dass ich Dinge also deutlich schneller und besser, produktiver erledige. Und das ist ein ganz direkter wirtschaftlicher Nutzen, der entsteht, wenn das Produkt im Einsatz ist. Vierter Punkt, höhere Akzeptanz von neuen Technologien. Viele Innovationen scheitern nicht an der Technologie selber. Sie scheitern eher daran, dass Menschen sie nicht verstehen, dass die Nutzer damit nichts anfangen können. Ja, da gibt es in allen Branchen, da möchte ich überhaupt gar nicht irgendwo hingucken, ob es jetzt ERP-Systeme sind, Industriesoftware, Smart-Home-Steuerung. Auch viele Themen in meiner Heimatdomäne der Automobilindustrie. Auch dort ist viel Blödsinn verzapft worden. Und die Usability wirkt als Adaptionsbeschleuniger. Also ein Produkt, das leicht verständlich ist, wird schneller angenommen, intensiver genutzt, weniger abgelehnt und am Ende des Tages, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, mehr gekauft. Ja, weil der fünfte von den sechs Punkten, was die ROI of Usability ausmacht, höhere Verkaufszahlen. Ja, auch im Consumermarkt spielt das eine massive Rolle. Ein Beispiel sind Webseiten, auf denen ich was kaufen kann, Webshops. Und kleinere Verbesserungen, das ist jetzt eine Studie von Forrester Research, die ich hier zitiere, eine kleinere Verbesserung von Usability, ja, also können die Conversion Rates deutlich erhöhen, können Kaufabbrüche reduzieren. Wie oft habe ich bei einem amerikanischen Anbieter etwas bestellen wollen und dann haben die zum Beispiel meine Telefonnummer in dem europäischen, deutschen Format nicht akzeptiert. Oder wollten die Adresse, musste ich einen Staat angeben. Ja, nun ist die Bundesrepublik Deutschland kein Staat der USA. Weiß ja gar nicht, ob die USA das wollen würden. Egal. Es ist kein Staat der USA und damit kann man das auch nicht auswählen. Ja, da gibt es immer so Auswahllisten und Postleitzahl muss dann mal der Staat eingegeben werden. Das ist das amerikanische Adressformat. Das geht da nicht und dann kann ich nichts bestellen. Ja, ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass so ein Checkout-Prozess, wenn der schlecht gestaltet ist, dazu führt, dass die Leute nicht kaufen. Und dann geht Umsatz verloren. Und da gibt es eben auch in dieser Forrester-Studie Zahlen zwischen 10 und 35% werden da genannt. Ich halte die eher für konservativ. Ich gehe davon aus, dass das wirklich in eine richtig sehr, sehr schlecht gestaltete Website dazu führt, dass die Leute gar nicht kaufen. Kommen wir zum dritten Punkt, was das Thema ROI of Usability angeht. Im Endeffekt ist es einfach der Markterfolg. Sind es die Verkaufszahlen. Und es hört sich jetzt immer relativ einfach an. Ja, das kann das diesen Rieseneffekt relativ einfach messen, aber häufig ist er gar nicht so einfach messbar. Aber er ist definitiv real. Weil Menschen mögen ein Produkt. Und dann empfehlen sie es weiter. Dann kaufen andere Leute das. Empfehlungsmarketing. Oder sie kaufen dann das Nachfolgeprodukt. Oder wenn es kaputt ist oder eben nicht mehr funktioniert, dass man dann halt eben wieder ein Produkt der gleichen Firma kauft. Ja, ob es jetzt ein Smartphone ist oder ein Auto, ist da relativ zweitrangig. Aber es ist wirklich die Frage, was passiert da noch unter der Haube? Und da ist die Usability sehr, sehr entscheidend für den Verkaufserfolg. Ja, da spielen da so Dinge rein wie ein Markenimage, wie eine Kundenzufriedenheit, wie eine Loyalität. Und genau diesem Thema Markenimage, Kundenzufriedenheit und Loyalität gibt es eine ganze Reihe Produkte, die ihren Erfolg diesen Faktoren verlangt. Klassisches Beispiel in dieser Richtung ist Apple. Apple-Produkte, ich habe mal eine Studie gelesen, ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem die war, dass Apple-Nutzer, Apple-Fans, dass bei Apple-Nutzern, bei Apple-Fans die gleichen Gehirnbereiche aktiviert werden wie bei religiösen Menschen, wenn sie eine Kirche betreten oder ein Gotteshaus betreten. Ja, also das ist da wirklich so eine Glaubensgeschichte, die da hinten drin hängt. Ähnlich aufgestellt ist Tesla. Gibt viele Menschen, die unabhängig davon, wie man zu dem Firmengründer steht, aber Tesla-Autos als das Nonplusultra ansehen, weil es eben ein Tesla ist. Und sorry, als jemand, der Autoindustrie zu Hause ist, muss ich feststellen, so dolle sind die nicht. Ja, sie haben ein super Image, sie haben sich toll positioniert, aber so die objektive Qualität ist okay, nicht mehr, nicht weniger. Und das dritte Beispiel aus diesem Bereich, was ich immer gerne nenne, ist Harley-Davidson. Harley-Davidson ist ein Weltmeister darin, ja, ein Markenimage aufzubauen, eine Loyalität aufzubauen. Dass Menschen, die einmal eine Harley fahren, fahren immer eine Harley. Und die kaufen dann nicht nur das Motorrad selber, sondern sie kaufen auch die Jacken und die T-Shirts und die Helme und die Handschuhe und die Stiefel. Und also es gibt Aussagen, die ich jetzt nicht belegen kann, aber ich glaube sie, in denen es heißt, Harley-Davidson macht mit dem ganzen Merchandise, also mit dem, was nicht Motorräder sind, mehr Umsatz als mit den Motorrädern selber. Kann ich wirklich gut dran glauben. Also diese Beispiele stehen dafür, dass Technologie nicht allein der Differenzierungsfaktor ist, sondern die Experience, die Nutzererfahrung. Vierter Punkt in meiner 6-Punkte-Analyse. Oder was ist eigentlich ROI of Usability? Die Frage, warum wird dieses Thema häufig unterschätzt? Und der Grund liegt in, ich sag's mal so ein bisschen bösartig, dem klassischen Management-Denken. Das Problem beim Return on Invest durch Usability, durch User Experience ist verteilt. Es sind verschiedene Abteilungen in verschiedenen Bereichen einer Firma. Also das wirkt auf die Entwicklung, den Entwicklungsprozess. Hatte ich schon gesagt, wir haben einfach bessere, stringentere Entwicklungsprozesse, wenn ein User-Centered Design-Prozess abläuft, also der Mensch zentriert. Wir haben Kosteneinsparungen im Support. Ganz andere Abteilung, ganz anderes Mittelmanagement, ganz andere Entscheider. Ja, weniger Callcenter brauche ich. Ich brauche weniger Leute, die rausgehen und Schulungen machen. Spar da Geld. Thema Vertrieb, Marketing. Ja, das ist halt eben wieder ein anderer Bereich. Wenn Leute schon hören in ihrem Umfeld, wow, dieses Produkt ist richtig cool, kannst du haben, dann gehen die ganz anderen in den Laden rein. Und es betrifft jetzt nicht nur Konsumerprodukte, das ist in professionellen Produkten ganz genauso, dass es heißt dort, ja, ich habe das genutzt, es ist richtig cool, kannst mir glauben, mach, kauf's einfach. Also ich sehe das gerade bei meinem professionellen Küchenprojekt, was ich mache. Das Produkt hat innerhalb der Profikochszene einen unglaublich guten Ruf, weil die alle miteinander reden. Die erzählen mir auch, was alles nicht so doll ist und nicht. Aber es ist trotzdem das super tollste, schönste, coolste Produkt, was sie sich da vorstellen können. Ja, und dann ist halt eben der Punkt, dass sich die Usability und die User Experience in der Nutzung halt widerspiegelt. Also wenn Kunde, Kundin alleine sind mit den Produkten, das machen. Und das Problem, was sich daraus ergibt, ist, der Nutzen, der Return on Invest, gehört nicht einfach nur einer einzigen Abteilung, sondern der ganzen Firma. Zweiter Punkt, warum die Thematik unterschätzt wird. Der ROI, der Return on Invest, ist indirekt. Ja, also der Effekt zeigt sich oft als vermiedene Kosten, also Geld, was ich nicht ausgegeben habe. Und es ist, wenn ich ein Callcenter gar nicht erst aufbauen muss, weil ich keine Anrufe von unzufriedenen Kunden habe, das merke ich nicht. Ich merke es nur, wenn ich es aufbauen muss. Ja, also die vermiedenen Kosten sind sehr, sehr schlecht. Vermiedenen Kosten, nicht vermieden, vermiedenen Kosten sind da sehr, sehr entscheidend. Vermiedene Probleme. Probleme, die nicht auftreten, werden nicht sichtbar. Ja, und es ist natürlich einfach zu zählen, wie viele Probleme da sind. Und wenn man es geschickt macht und sagt, ich habe einen Vorher-Nachher-Effekt oder ich habe einen A-B-Effekt, klar, kann man sich ja irgendwie feststellen, aber Dinge, die nicht auftreten, sind nicht auf dem Radar. Ja, und natürlich ist es einfacher, einen Umsatz in Stückzahlen, in Entwicklungskosten, in Personalkosten, das sind relativ einfache Messzahlen, aber nicht ausgegebenes Geld und nicht entstandene Probleme sind sehr schwer zu fassen. Und dritter Punkt, warum das Thema unterschätzt wird, ist, es ist eine Sache, die eher langfristig wirkt. Also viele dieser Effekte entstehen erst lange nach Markteinführung. Ja, die geringeren Servicekosten, die ich habe, die höhere Kundenzufriedenheit, die Wiederkäufe. Ja, und so eine kurzfristige Budgetlogik, wie sie in den meisten Firmen vorherrscht, kennen diese Werte nicht. Die sehen es nicht. Die sehen nur, wir haben diesen Quartal auch nicht mehr verkauft als vorher, obwohl der Röstker da an seinem HMI rumgefummelt hat und hat ja alles nichts gebracht. Nee, vielleicht nicht im ersten Quartal, aber am 10. Da kann es dann sein, dass die Effekte kommen, nämlich dann, wenn die Kunden wieder was kaufen wollen und sagen, hey, das Gerät, da habe ich mich schnell einarbeiten können, da bin ich super mit klargekommen, ich habe immer verstanden, was los ist, kaufe ich mir wieder. Fünfter Punkt in meiner kleinen Liste zu den 6 Punkten, was ist eigentlich ROI of Usability? Ein paar Zahlen. Und es gibt mehrere Studien, die versucht haben, den ROI of Usability zu quantifizieren. Und eine der bekanntesten da, die ich jetzt auch schon mehrfach zitiert habe, ist der Forrester Research. Jeder Dollar, der in User Experience, in Usability gesteckt wird, bringt mindestens 2 und bis zu 100 Dollar Return. Das heißt also, wenn ich in einer frühen Phase, in einer Produktentwicklung 100.000 Euro, 100.000 Dollar in einen entsprechenden Usability-Ansatz stecke, mache ich damit bis zu 1 Million mehr Umsatz. Eine andere Zahl, die ich gefunden habe, bei der ich nicht ganz dran glauben kann, aber ich habe sie gefunden im Rahmen meiner Recherche für den Podcast hier, 9.900% Wertsteigerung. Ich glaube eher, dass es 900% sind, das wäre so die Verzehnfachung. Wenn 1 Dollar auf 100 Dollar ist, dann sind es auch in der Größenordnung von 9.900%. Lass uns mal dahingestellt sein. Es ist jedenfalls groß. Und zusammenfassend dieser Punkt, der ROI von Usability ist in vielen Fällen außergewöhnlich hoch. Das wird keiner bestreiten, der sich mit der Thematik intensiver auseinandersetzt. Ja, und als sechstes der entscheidende Punkt zum Thema ROI of Usability. Der entscheidende Punkt ist ein Perspektivwechsel, und zwar insbesondere im Management. Also die falsche Frage, die mir wieder gestellt wird, was kostet mich das Ganze? Sondern die Frage muss lauten, was kostet mich das Ganze, wenn ich mich nicht um das Thema kümmere? Also wie viel Fehlentwicklung mache ich? Wie viel Supportkosten habe ich? Wie viel Frustration, wie viel Marktversagen erzeuge ich damit, dass ich mich um das Thema Usability und User Experience im Rahmen einer Produktentwicklung nicht ordentlich kümmere? Gut, kommen wir zum nächsten Teil. Drei positive, drei negative Beispiele. Drei Beispiele. Fangen wir mit den drei positiven Beispielen an. Und ein Klassiker in dem Bereich ist positives Beispiel für Usability und User Experience. Das erste Apple iPhone von 2007. Also, als es vorgestellt wurde 2007, war die grundlegende Technologie keineswegs neu. Also das erste iPhone war aus technologischer Sicht damals, also was so Akkulaufzeiten anging, was die Qualität der Verbindung anging, was die Ton- und Soundqualität anging, maximal Mittelklasse. Ja, und es gab auch schon entsprechende Geräte, die Ähnliches konnten. Ja, es gab von Nokia, wer auch immer diese Marke noch kennen mag, war mal der absolut marktbeherrschende Player, ein finnischer Smartphone-Hersteller, Handy-Hersteller, Mobiltelefon-Hersteller. Die haben mal so, glaube ich, 40% Marktanteil in ihrer Glanzzeit gehabt. Also absolut marktbeherrschend. Und die hatten auch schon so ein Smartphone. Und ich hatte auch eins von denen mit so einer seitlich rausschiebbaren Tastatur, so einem kleinen Touchscreen auch mit drauf. Ja, und also es war schon nicht schlecht, war auch schon in Ordnung. Dann gab es die Business-Smartphones von BlackBerry. Ja, da war eine richtig schöne Tastatur, die man so mit Daumen betippeln konnte. Und das war auch eine richtig gute Sache und die gibt's auch wieder. Ja, ich rede ja auch immer wieder über die Revenge of the Analog, also die Revanche oder die Rückkehr des Analogen. Und es gibt jetzt auch zwischen wieder Smartphones, die eine Tastatur haben, eine mechanische. Problem beim BlackBerry war, der Rest war eher sehr, sehr mäßig. Ja, die hatten da so ein Drehrädchen an der Seite, wo man durch Menüs durchscrollen konnte und dann hatte man so einen Drückpunkt da drauf und man was auswählen konnte. War alles nicht so toll. Geräte mit Windows Mobile. Also alle diese Geräte gab es schon, als das iPhone 2007, das erste iPhone auf den Markt kam. Und was das Thema damals, ja, also die typischen UX-Probleme zu der Zeit waren, dass die physischen Tastaturen teilweise viel zu klein waren, dass die Menüstrukturen komplex waren, dass die Funktionen sehr verschachtelt waren. Manche hatten auch so eine Stylus-Bedienung, dass man so einen Stift dann nochmal in die Hand nehmen musste und damit dann halt entsprechend was auslösen musste. Oder das schon erwähnte Drehrädchen an der Seite. Ja, also Smartphones waren vor dem iPhone eher so Minicomputer für Experten. Und Apple hat dieses Problem radikal über die Mensch-Maschine-Schnittstelle, die Mensch-Maschine-Interaktion, das HMI, gelöst. Also zum Beispiel dieser vollflächige Touchscreen, die Multitouch-Interaktion, diese Pinch-to-Zoom, also diese Zoom-Bewegung, ja, dieses Daumen und Zeigefinger auseinanderziehen, die Wischbewegung, die direkte Manipulation von Objekten, ja, auch so die Reduktion des Äußeren auf wirklich einen Button und außenrum noch ein paar kleine Knöpfchen, ansonsten eigentlich dominant der Touchscreen. Ja, zentraler Homebutton, weniger Hardware-Tasten, sehr viele visuelle Metaphern, ja, Nutzung von Icons, von physikalischen Animationen und die direkte Reaktion auf Gesten. Und zusammengefasst war das HMI von Apple Ganz einfach aufgebaut, alles verhält sich so, wie der Mensch es intuitiv erwartet. Und das Ergebnis war dramatisch. Das Smartphone wurde von einem Nischenprodukt für Businessnutzer zu einem Alltagsgerät für Milliarden Menschen. Also wir haben, ich glaube gleich, es gibt 8 Milliarden Menschen und 8 Milliarden Smartphones auf der Welt. Die sind sehr ungleich verteilt, aber prinzipiell pro Mensch eins. Das ist ein Riesenerfolg. Ja, wenn man sich überlegt, dass Toiletten von den Babyloniern eingeführt wurden, also tausende Jahre vor Christus. Und heute nur ein Bruchteil der Menschheit Toiletten kennt. Aber alle kennen Smartphones. Ja, also das ist ein ganz großer Erfolg. Dazu, Apple ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Und ganz klar, die entscheidende Innovation war nicht die Technologie. Es war die Mensch-Maschine-Schnittstelle. Zweites Beispiel für eine gelungene Usability-Aktion. Also wo ein Usability, ein nutzerzentriertes Denken zu Erfolg geführt hat, ist die Amazon Ein-Klick-Einstellung. Wenn ich bei Amazon einkaufen gehe, ja, kann ich da durchscrollen und dann klicke ich einfach nur auf einen einzelnen Knopf und alles andere läuft mehr oder weniger automatisch ab. Wenn ich bei anderen Shops einkaufe, naja, da muss ich meine Adresse eingeben, dann muss ich einen Account anlegen und dann muss ich den Account bestätigen mit unserem Code, der mir dann geschickt wird. Und dann trage ich das alles wieder ein, dann muss ich meine Kreditkartendaten eintragen. Und also es gibt, ich miete meine Mietfahrzeuge, die relativ vielen, die ich fahre, immer ganz gerne bei den, ja, ist ja ein öffentlicher Verein quasi, über den ADAC ein, deswegen kann ich es auch sagen. Jedes Mal, obwohl ich einen Account habe, jedes Mal muss ich alle Daten wieder neu eingeben. Und ja, so sah halt eben die Landschaft, die Online-Einkauflandschaft vor Amazon aus. Also Produkt auswählen, Warenkorb öffnen, Adresse eingeben, Zahlungsdaten eingeben, Bestellung bestätigen. Und das erzeugt dann die sogenannte Checkout-Friction, also die Friktion, die Verzerrung, das Hindernis beim Checkout, beim Bezahlen. Und viele Nutzer brechen den Kauf dann ab. Also sagen, das ist mir zu kompliziert. Und Amazon hat auf Basis dieser Erkenntnis diese radikale User Experience fokussierte, Usability fokussierte Lösung des Ein-Klick-Kaufes eingeführt. Ja, es wurden einmal Adresse und Zahlungsdaten gespeichert, ein Klick genügt und sofort wird die Bestellung ausgelöst. Und das ist ein fundamentales User Experience Prinzip, was da verwirklicht wird. Friction kills conversion. Also die Friktionen, Reibungen töten Käufe. Ganz, ganz einfaches Prinzip. Und je weniger Reibung so ein Prozess hat, desto häufiger wird er ausgeführt. Und der wirtschaftliche Effekt war enorm. Ja, deutlich höhere Conversion Rates, spontane Käufe. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich auf meinem Kindle drauf habe, die ich noch gar nicht gelesen habe. Einfach nur, was so einfach ist, eins zu kaufen. Ja? Und es findet dann einfach ein höherer Umsatz pro Kunde statt. Ja, und das Prinzip ist patentiert worden von Amazon. Apple hat es dann lizenziert. Aber hier ganz klipp und klar. Diese User Experience wirkt direkt auf den Umsatz. Amazon ist so reich und so erfolgreich und Jeff Bezos ist so reich und so erfolgreich geworden, weil es diesen Ein-Klick-Einkauf gibt. Drittes Positivbeispiel, TomTom. Ich hätte jetzt auch jede andere Navigationssystemhersteller nehmen können, aber TomTom war in den Nullerjahren, als diese mobilen kleinen Navigationsgeräte eingeführt worden sind, also noch vor der Smartphone-Zeit, Saugnapf-Navigationen haben wir die immer genannt. Wir hatten bei Harman damals auch mehrere im Programm, aber TomTom war so marktbeherrschend, dass gerade in den USA der Begriff TomTom als Bezeichnung für die gesamte Geräteklasse diente. Ja, hast du auch einen TomTom? Ja, ich habe einen TomTom von Becker. Ja, was natürlich kein TomTom ist, weil ein TomTom ist von TomTom. Aber egal, so populär waren die und deswegen nehme ich die jetzt einfach mal als Beispiel hier. Und die Navigationstechnologien haben davor existiert. Ja, so in professionellen Navigationssystemen, militärischen Anwendungen, auch so frühe Onboard-Navigationssysteme in Fahrzeugen. Ich erinnere mich an das allererste, was ich mal hatte in einem Versuchsfahrzeug, als ich noch beim Daimler war in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Fürchterlich. Ja, man wusste nicht, was man machen sollte, und wenn es navigiert hat, hat es falsch navigiert, und man wusste eigentlich noch nie, was die Kiste eigentlich von einem will, und ja, sie waren teuer, es war kompliziert, es war einfach schwer zu nutzen, es war nicht, was wir wollten. Und von daher war Navigationssysteme lange Zeit ein Expertentool. Und TomTom hat durch eine radikale User Experience und Usability Maßnahme dafür gesorgt, dass es ein Massenprodukt wurde. Klare Kartendarstellung, große Darstellung, deutliche Routenführung, einfache Interaktion, ja, Adresseingaben, Routenstarten, Sprachführung, alles das, diese Interaktionsparameter sehr, sehr einfach gemacht. Eine Turn-by-Turn-Navigation, also Kreuzung für Kreuzung angeben. Es war ein dediziertes Gerät, was optimiert war auf den Einsatz, und es war auch so schnell sofort einsatzbereit. Ja? Also keine großen Installationen, nichts machen. Ich schalte das Gerät an, klemme den Saugnapf an die Windschutzscheibe, klicke das Gerät dort ein, suche vielleicht eine Stromversorgung, und dann funktioniert das Ganze. Und das sind Themen, die einfach eine positive User Experience sind und dazu führten damals dann, dass das Navigation zu einem alltäglichen Werkzeug für Millionen Autofahrer ist. Und heute eigentlich nicht mehr vorstellbar. Ja? Heute hat jeder sein Google Maps oder Apple Maps oder Open Street Maps Apps offen, um damit dann entsprechend, also es ging auch mal ohne, aber die Einführung, wie immer bei so neuen Technologien, war häufig eben von Technologien getrieben und nicht vom Wert. Und irgendwann kam dann einer und hat gesagt, hey, wir machen es anders, wir machen es besser. Alle drei von mir genannten Beispiele, Apple, Amazon und TomTom, folgen im Endeffekt demselben Prinzip. Technologie wird nicht erfolgreich, weil sie existiert, weil sie komplex ist, weil sie Dinge kann, sondern Technologie wird erfolgreich, weil Menschen sie verstehen und weil sie nutzen wollen. Oder halt eben auf den Punkt gebracht, der wirtschaftliche Erfolg von Technologie wird nicht in der Technologieentwicklung entschieden, sondern in der HMI-Entwicklung. Jo, wo Sonne ist, ist auch Schatten, wo Licht ist, ist auch dunkel. Mal drei Beispiele aus dem Bereich, wo ich mir denke, Leute, da habt ihr nicht genug nachgedacht vorher. Und das erste ist, ich weiß gar nicht, wie weit dieses Beispiel überhaupt hier in meiner Hörerschaft abgebildet ist. Es war ein ganz kurzer Hype, der Humane AI Pin. Also das war eine Brosche, die an der Kleidung befestigt wurde und mit der man dann per Sprache kommunizieren konnte und die dann mit einem kleinen Laserprojektor Dinge auf die Handfläche projiziert hat. Und dieses Gerät wurde 2023 vorgestellt und sollte die Mensch-Technik-Interaktion komplett revolutionieren. Ja, und hat nicht funktioniert. Also war da auch KI mit drin, das erste Mal in so einem kleinen Gerät. Und ja, dann sollte angeblich viele Aufgaben des Smartphones übernehmen. Ja, also wir haben so ein Post-Smartphone-Gerät. Ja, also im Endeffekt waren es drei Elemente, die Sprachinteraktion und dann halt eben die Gestensteuerung zum Aktivieren und dann halt die Projektion. Ja, und konnte dann Fragen stellen, Nachrichten diktieren, Informationen abrufen, Gesten erkennen, Handbewegungen dann für die Steuerung machen und dann halt eben diese Laserprojektion auf die Handfläche. Und damit konnte man dann Anrufe starten, da konnte man durch Menüs navigieren und ja, auch so einfache Navigation durch Städte, durch Straßen hindurch. Also das war so die Idee, die Vision dahinter. Das Produkt ist gescheitert. Technologie war interessant, aber Probleme in der User Experience. Die Interaktion war langsamer und komplexer als beim Smartphone. Also viele Dinge haben länger gedauert. Ja, so Sachen in Sprache zu formulieren, statt einfach auf dem Bildschirm zu tippen. Ja, dann häufig gab es lange Wartezeiten. Es gab umständliche Gesten. Ja, und das war einfach ja nicht angenehm, nicht einfach, nicht direkt zu nutzen. Kam dazu, dass man plötzlich auch durchschaubar wurde. Ja, weil wenn ich mit einer Brosche an meinem Revers spreche, kann mich jeder hören. Was ich tippe auf meinem Smartphone, das sieht und hört keiner. Aber wenn ich dann sage, hey, zeig mir mal diese oder jene pikante Website, und dann weiß jeder um mich herum, dass ich diese oder jene pikante Website jetzt gerade aufrufen möchte. Ja? Zweiter Punkt war, diese Handprojektion, die Projektion auf die Hand drauf sind ergonomisch nicht ganz unkritisch. Ich muss da so eine unnatürliche Handhaltung annehmen. Also die Handfläche als Display, das klingt erstmal futuristisch, ist aber eine unnatürliche Handhaltung. Ja, dazu kommt, schlecht ablesbar bei Tageslicht, ich kann relativ wenig Informationen darstellen. Also es war von der klassisch ergonomischen Sicht her sehr, sehr unbequem. Es fehlte auch die sogenannte Instant Gratification. Ja, also Smartphones funktionieren sofort. Ja, ich aktiviere den Bildschirm, ich sehe eine Information. Bei diesem AI-Pin von Humane muss man sprechen, warten und hoffen, dass die KI korrekt antwortet und dann sich das in die Hand projizieren lassen. Das war träge und unzuverlässig. Es fehlten dann auch am Ende den Ökosystem, also die entsprechenden Apps, Dienste, Plattformen, relativ wenig Funktionen, dass ich im Endeffekt dann doch immer noch ein Smartphone mitnehmen musste. Also dadurch blieb der Nutzen am Ende begrenzt. Das heißt also, für die $700 plus Abo-Kosten, die das gekostet hat, fragten sich die Leute, hey, warum soll ich dann eigentlich mein Smartphone ersetzen? Ja, es ist teurer und schlechter. Das wirtschaftliche Ergebnis ist einfach nicht so dolle. Also der Launch wurde zwar 2023 sehr, sehr stark gehypt. In der Realität schlechtes Pressefeedback, hohe Rückgabequoten, geringe Verkaufszahlen und Ende 24, Anfang 25 wurde das Produkt vom Markt genommen. Und gilt für mich, ist es eines der bekanntesten Beispiele für visionäre Technologie, schlechte User Experience. Führt zu Misserfolg. Das zweite Negativbeispiel, der Microsoft Zune, sollte ein Konkurrent zum iPod werden, so ein Musikspieler, war eigentlich gut angedacht, WLAN-Funktion, Social Sharing, großes Display, war aber sehr, und das war das Problem, komplex zu nutzen, sehr, sehr unintuitiv im Interface und es gab nur ein sehr, sehr schwaches Ökosystem. Also der iPod bot von Anfang an ein nahtloses Gesamtergebnis, Gerät, Software, Store, Anbindung an andere Geräte. Und der Zune war ein technisches Produkt ohne eine klare User Experience Strategie. Also iPod dominant, der Zune wurde nach wenigen Jahren wieder eingestellt. Dritter Punkt, die erste Version der Google Glasses. Ja, technologisch war das sehr visionär. Problem lag an mehreren User Experience Dimensionen. Ja, es war sozial nicht akzeptiert. Menschen fühlten sich beobachtet. Es fehlte einfach die Akzeptanz allgemein. Die Interaktion mit dieser Brille war relativ schwierig. Die Sprachsteuerung war nicht besonders dolle. Die gesamte Logik, die Interaktionslogik war nicht intuitiv. Und so richtig Use Cases, Anwendungsfälle gab es auch nicht dafür. Also große Aufmerksamkeit, kaum echter Nutzen. Kleine Fußnote hier noch. Ich habe auf der CES viele, viele neue Versionen von Smart Glasses gesehen. Vielleicht wird es im zweiten Anlauf besser. Ich sehe ein paar mehr Use Cases inzwischen, gerade im professionellen Bereich. Also da, wo Menschen arbeiten müssen, wo zum Beispiel Bedienhandbücher, Interaktionshandbücher, Produkthandbücher eingeblendet werden können. Bekannter von mir repariert LKWs, der sagt, ja, er findet es schon toll, wenn er dann so Smart Glasses eingeblendet bekommt. Ja, bei dem Auto ist die und die Schraube da hinten und dann weiß er, wo er suchen muss. Also da sehe ich definitiv viele Use Cases für den Alltag. Vielleicht bin ich da ein bisschen fantasielos, aber keine Ahnung. Neben den fehlenden Use Cases gibt es Probleme beim Formfaktor, beim Aussehen, beim Tragekomfort, Gewicht, Batterielaufzeit. Also das ist alles noch nicht so richtig zu Ende ausentwickelt. Aber vielleicht rede ich in einem Jahr komplett anders über diese Gerätegruppe. Kommen wir zum Ende. Zusammengefasst, Usability ist keine Designqualität. Usability ist wirtschaftliche Infrastruktur. Auf den Punkt gebracht, Usability ist einer der profitabelsten Investitionsbereiche in der Technologie Entwicklung. Und wenn ich dir, wenn ich euch, eurer Firma dabei helfen kann, genau diese Themen zu realisieren und euren Erfolg sicherzustellen. Ich bin nur einen Anruf, eine E-Mail, eine LinkedIn Direct Message von euch entfernt. Dann kommen wir sehr, sehr gerne miteinander ins Gespräch. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.